Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Willkommen zu einer weiteren Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Diesmal erreichen wir das Ende des alttestamentlichen Jeremia-Buches. Beim letzten Mal hatten wir erfahren, was mit den Edomitern, sozusagen den Cousins und Cousinen der Israeliten, geschehen ist, auf welche Weise Gottes Gericht auch sie getroffen hat. Aber ihre Geschichte ist noch nicht vorbei. Manche Prophezeiungen über die Edomiter weisen immer noch in die Zukunft. Davon wird gleich noch die Rede sein. Außerdem kommen wir zum inhaltlichen Höhepunkt des gesamten Jeremia-Buches. Nachdem Gott Babylon oder Babel als sein Werkzeug zur Bestrafung seines eigenen Volkes verwendet hat, rechnet er auch mit den Babyloniern ab. In der letzten Sendung haben wir uns zuletzt Gottes Prophezeiungen an die Edomiter genauer angesehen. Wir waren damit aber noch nicht ganz fertig. Denn Gott hat noch mehr zu Edom zu sagen, jenem Volk, das im Gebiet des heutigen Königreiches Jordanien lebte. Der Prophet Hesekiel hat übrigens eine noch vollständigere Prophezeiung über die Edomiter erhalten. Lesen wir nun aus Jeremia 49 die Verse 17 und 18. Also soll Edom wüst werden, dass alle, die vorübergehen, sich entsetzen und spotten über alle seine Plagen. Gleich wie Sodom und Gomorra samt ihren Nachbarn zerstört wurden, spricht der Herr, so soll auch dort niemand wohnen, noch ein Mensch darin hausen. Diese Prophezeiung hat sich wortwörtlich erfüllt. Man braucht sich nur die berühmte Felsenstadt Petra anzuschauen. Gott sprach, dass sie nie wieder bewohnt werden würde, was sich erfüllt hat. Diese Prophezeiung wird noch bemerkenswerter, wenn man sie der Prophezeiung gegen die Hafenstadt Tyrus gegenüberstellt. Gott hatte verheißen, dass Tyrus dem Erdboden gleichgemacht, aber anschließend wieder bewohnt werden würde. Heute ist Tyrus oder Tyros eine Großstadt im Libanon. Anders die Stadt Petra im heutigen Jordanien. Die einzigen Menschen, die man dort antrifft, sind Touristen und vielleicht ein paar Archäologen. Die Stadt ist aber unbewohnt. Weiter mit Vers 20. So hört nun den Ratschluss des Herrn, den er über Edom gefasst hat, und seine Gedanken, die er über die Einwohner von Teman hat. Was gilt's? Wird man sie nicht fortschleifen mit dem geringsten ihrer Schafe, werden ihretwegen nicht ihre Auen veröden? In diesem Vers wird auch noch die Landschaft Teman im nördlichen Teil Edoms erwähnt. Ihre Hauptstadt war Bosra. Längst sind die Edomiter wie vom Erdboden verschwunden. Mit den Versen 23 und 24 erreichen wir die nächste Prophezeiung. Sie richtet sich, Zitat, wieder Damaskus. Hamat und Arpad sind zu Schanden geworden, sie sind verzagt, denn sie hören ein böses Gerücht. Ihr Herz bebt vor Sorge. Sie sind so erschrocken, dass sie nicht Ruhe finden können. Damaskus ist verzagt und wendet sich zur Flucht. Es zittert und ist in Ängsten und Schmerzen wie eine Frau in Kindsnöten. Damaskus gehört mit zu den ältesten und gleichzeitig am längsten durchgängig bewohnten Städten der Welt. Viele andere Städte behaupten dasselbe über sich, aber bei Damaskus entspricht es der Wahrheit. An dieser Stelle lesen wir eine Prophezeiung, dass Damaskus zerstört werden würde. Die Stadt wurde zerstört und sie hat ihre Ortslage mehrfach geändert. Der Name Damaskus aber hat mit der Stadt die Jahrtausende überdauert. Heute ist es die Hauptstadt Syriens. Anschließend, ab Vers 28, folgt eine Prophezeiung gegen zwei sehr wohlhabende Orte oder Völker, Kedar und Hazor. Von ihnen ist uns nur sehr wenig bekannt. Möglicherweise handelte es sich um Beduinenstämme. Es wird gesagt, dass Nebukadnezar sie zerstören würde, und das hat er auch getan. Danach folgt eine Prophezeiung gegen Elam. Wir lesen in Vers 35, so spricht der Herr Zebaoth, siehe, ich will den Bogen Elams zerbrechen, seine stärkste Waffe. Auch Elam soll zerstört werden, dann aber, wie Moab und Edom, wiederhergestellt werden. Im Prinzip werden alle diese Völker dasselbe Schicksal erleiden müssen wie das Königreich Juda. Deshalb wird es keinen sicheren Zufluchtsort für die Übriggebliebenen aus Juda geben, die zunächst gegen Gottes Willen nach Ägypten geflohen waren und dann gern bei einem der anderen Nachbarvölker Schutz gesucht hätten. Keines der Nachbarvölker konnte ihnen helfen. Die Schutzsuchenden schauten ringsumher, bloß nicht nach oben, denn ihre einzige Zuflucht hätten sie beim Herrn finden können. Aber sie wandten sich ihm nicht zu. Er hatte ihnen gesagt, was zu tun wäre, aber sie hatten sich geweigert, auf ihn zu hören. Wie gesagt, sie entschieden sich, nach Ägypten zu fliehen. Doch der babylonische König Nebukadnezar und seine Truppen waren auch für Ägypten eine ganz reale Bedrohung. Das Kapitel 50 im Jeremia-Buch, das nun vor uns liegt, ist voll von Prophezeiungen gegen das Volk, das zur Zeit Jeremias die einzige Supermacht der Welt war. Babylonien war die erste wahrhaftige Großmacht der Welt. Aber auch Babylonien würde ein jähes Ende erleben. Denn Gott hat vor, Babylonien zu richten. Wir lesen in den beiden ersten Versen von Kapitel 50, dies ist das Wort, das der Herr durch den Propheten Jeremia geredet hat, wider Babel und das Land der Chaldäer. Verkündet's unter den Völkern und lasst's erschallen, richtet das Banner auf. Lasst's erschallen und verbergt es nicht und sprecht, Babel ist genommen, Bel ist zu Schanden, Merodach ist zerschmettert, ihre Götzen sind zu Schanden, ihre Götterbilder sind zerschmettert. Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Prophezeiung war Israel offenbar am Ende. Es würde vom Erdboden verschwinden und Babylonien würde bis in alle Ewigkeit eine Großmacht sein. Gott aber sprach, dass Babel zerstört werden würde. Lesen wir weiter in Vers 4. In jenen Tagen und zur selben Zeit, spricht der Herr, werden kommen die Leute von Israel samt den Leuten von Juda und weinend umherziehen und den Herrn, ihren Gott, suchen. Israel wird überleben. Diese Prophezeiung bezieht sich auf die Endzeit, zu der sich Israel Gott wieder zuwenden wird. Gott verheißt, dass er Babel verurteilen wird. Babel wird von den Persern eingenommen werden. Wir lesen in Vers 9, denn siehe, ich will Völker in großen Scharen erwecken und aus dem Lande des Nordens gegen Babel heranführen. Die sollen sich gegen die Stadt rüsten und sie auch einnehmen. Ihre Pfeile sind wie die eines guten Kriegers, der nicht mit leeren Händen zurückkehrt. Durch ein Bündnis mit der vormals privilegierten Priesterschaft Babylons konnte der Perserkönig Kyros Babylon im Jahr 539 vor Christus zerstören. Lesen wir in Vers 13 weiter. Denn vor dem Zorn des Herrn wird sie unbewohnt und ganz wüst bleiben, so dass alle, die an Babel vorüberziehen, sich entsetzen werden und spotten über alle ihre Plagen. Die wortwörtliche Erfüllung dieses Verses ist jedem Touristen klar, der die Ruinen des alten Babylon besucht. Weiter geht es in den Versen 17 und 18. Israel war eine zerstreute Herde, die die Löwen verscheucht haben. Zuerst fraß sie der König von Assyrien. Danach nagte ihre Knochen ab Nebukadnezar, der König von Babel. Darum spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Siehe, ich will heimsuchen den König von Babel und sein Land, gleich wie ich den König von Assyrien heimgesucht habe. Die Zerstörung Babels wird rasant und vollkommen überraschend eintreten. In Vers 24 steht, ich habe dir Fallen gestellt, Babel, und du hast dich darin gefangen, ehe du dich's versahst. Du bist getroffen und ergriffen, denn du hast den Herrn herausgefordert. Über diese Ereignisse, liebe Hörer, wird im Buch Daniel, Kapitel 5, berichtet. Aus unserem Bibeltext lese ich nun Vers 26. Gott spricht im Hinblick auf Babylon, kommt her gegen dies Land von allen Enden, öffnet seine Kornhäuser, werft alles auf einen Haufen und vollzieht den Bann an ihm, dass nichts übrig bleibe. Schauen Sie sich Babylon heute an. Außer einem Trümmerhaufen ist nichts übrig geblieben. Es wurde fast komplett zerstört. Vers 28. Man hört ein Geschrei der Flüchtigen und derer, die entronnen sind aus dem Lande Babel, dass sie verkünden zu Zion die Vergeltung des Herrn, unseres Gottes, die Vergeltung für seinen Tempel. Die Nachricht der Zerstörung Babylons wurde auch in Zion verkündet, also dort, wo in Jerusalem der Tempel gestanden hatte. Wir überspringen wieder einige Verse und lesen weiter ab Vers 38 über Babel. Dürre soll kommen über ihre Wasser, dass sie versiegen. Denn es ist ein Götzenland, und an ihren schrecklichen Götzen sind sie toll geworden. Darum sollen Wüstentiere und wilde Hunde darin wohnen und die Strauße. Und es soll nie mehr bewohnt werden und niemand darin hausen für und für. Gleich wie Gott Sodom und Gomorra samt ihren Nachbarn zerstört hat, spricht der Herr, soll niemand darin wohnen, noch ein Mensch darin hausen. Soweit die Verse 38 bis 40. Die Zerstörung Babylons wird also mit der Zerstörung Sodoms und Gomorras verglichen. Weiter ab Vers 41. Siehe, es kommt ein Volk von Norden her, viele Völker und viele Könige werden vom Ende der Erde sich aufmachen. Sie haben Bogen und Speer, sie sind grausam und unbarmherzig, ihr Geschrei ist wie das Brausen des Meeres. Sie reiten auf Rossen, gerüstet als Kriegsleute gegen dich, du Tochter Babel. Genauso geschah es, als Gobryas, der Meder, in die Stadt einfiel. In Kapitel 51 werden die Prophezeiungen gegen Babel fortgesetzt. Wir lesen in den Versen 6 bis 8. Flieht aus Babel und rette ein jeder sein Leben, dass ihr nicht untergeht in seiner Schuld. Denn dies ist für den Herrn die Zeit der Rache, um ihm seine Taten zu vergelten. Ein goldener Kelch, der alle Welt trunken gemacht hat, war Babel in der Hand des Herrn. Alle Völker haben von seinem Wein getrunken. Darum sind die Völker so toll geworden. Wie plötzlich ist Babel gefallen und zerschmettert. Heult über Babel, bringt Balsam für seine Wunden, ob es vielleicht geheilt werden könnte. Babel sollte sehr plötzlich zerstört werden. Das hat sich buchstäblich erfüllt. Weiter geht es mit den Versen 25 und 26. Siehe, ich will an dich, du Berg des Verderbens, der du Verderben gebracht hast über alle Welt, spricht der Herr. Ich will meine Hand wider dich ausstrecken und dich von den Felsen herabwälzen und will einen verbrannten Berg aus dir machen, dass man weder Ecksteine noch Grundsteine aus dir nehmen kann, sondern eine ewige Wüste sollst du sein, spricht der Herr. Ohne Frage ist dieser Ort bis auf den heutigen Tag verwüstet. Wir überspringen wieder ein paar Verse und lesen ab Vers 36 weiter. Im Hinblick auf die von den Babyloniern zerstörte Stadt Jerusalem und das Land Juda heißt es dort, darum spricht der Herr, siehe, ich will deine Sache führen und dich rächen. Ich will ihr Meer austrocknen und ihre Brunnen versiegen lassen. Und Babel soll zu Steinhaufen und zur Wohnung der Schakale werden, zum Bild des Entsetzens und zum Spott, dass niemand darin wohne. Man beachte, dass diese Verwüstung schon stattgefunden hat. Hier wird nicht von einer zukünftigen Verwüstung gesprochen. Die Stadt wurde von den Persern eingenommen, indem der Flusslauf des Euphrats umgeleitet wurde. Der Euphrat, der mitten durch Babylon floss und hierfür an zwei Stellen der Stadtmauern eine Öffnung benötigte, wurde von den Eroberern umgeleitet. Hierdurch lag das Flussbett trocken und die Eroberer konnten durch das trockene Flussbett unter den Stadtmauern hindurch in Babylon einmarschieren. Dieses Manöver gestattete es ihnen, plötzlich und überraschend die Stadt einzunehmen. So viel zu Kapitel 51 des Jeremia-Buches. Und nun wenden wir uns dem letzten Kapitel zu. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich es an anderer Stelle bereits erwähnt habe, weil es die Ereignisse rund um die Zerstörung Jerusalems und die Gefangennahme der Einwohner von Juda zurückblickend zusammenfasst. Anders ausgedrückt, was Jeremia zuvor als Prophezeiung erhalten hatte, ist aus dem Blickwinkel von Kapitel 52 bereits Geschichte. Jeremia berichtet hier noch einmal von der Gefangennahme König Zedekias. Er erzählt, wie dessen Söhne vor seinen Augen ermordet wurden und wie ihm schließlich auf Befehl des Königs von Babel die Augen ausgestochen wurden. Jeremia berichtet auch, was mit Zedekias Vorgänger auf dem Königsthron, mit Jojachin, geschah, nachdem dieser gefangen genommen und nach Babel verschleppt worden war. Wir lesen in Jeremia 52, Abvers 31, aber im 37. Jahr, nachdem Jojachin, der König von Juda, weggeführt war, am 25. Tage des 12. Monats, ließ Evil-Merodach, der König von Babel, im Jahr, da er König wurde, Jojachin, den König von Juda, aus dem Kerker holen und redete freundlich mit ihm und setzte seinen Sitz über die Sitze der Könige, die bei ihm in Babel waren. Und Jojachin legte die Kleider seiner Gefangenschaft ab und aß bei dem König sein Leben lang. Und ihm wurde stets sein Unterhalt vom König von Babel gegeben, wie es für ihn verordnet war, sein ganzes Leben lang bis an sein Ende. Soweit die Verse 31 bis 34. Jojachin verstarb in Babylon. Jeremia hatte prophezeit, dass kein König aus dieser Linie jemals wieder auf dem Thron Davids sitzen würde. Und hier endet die Linie Davids, die über dessen Sohn Salomo führt. Der eine Nachkomme Davids, der diesen Thron auf alle Ewigkeit einnehmen wird, nämlich Jesus Christus, entstammte einer anderen Linie, nämlich der Linie Nathans. Ich denke, dass der Hinweis auf Jojachins Tod in Babel nicht ohne Absicht ganz am Ende des Jeremia-Buches steht. Damit wird angedeutet, mit Jojachin endet diese königliche Linie. Hier ist nichts mehr zu erwarten. Richtet euren Blick lieber auf die andere königliche Linie, denn aus ihr wird der Messias kommen, der Heiland Jesus Christus. Unsere Reise durch das Buch Jeremia ist an ihrem Ende angekommen. Der ehemalige König Jojachin wird nach dem Machtantritt des neuen Königs von Babel an dessen Hof geholt und gut behandelt. Wie aber sieht es mit dem Rest des Volkes Juda aus? Von Jeremia und Baruch wissen wir, dass sie zuletzt in Ägypten waren. Der Rest des Volkes ist aber in alle Himmelsrichtungen zerstreut. So begann die Diaspora, das Leben als religiöse Minderheit in anderen Ländern und Regionen. Die Juden wurden zuerst im Nahen Osten und dann bis Indien, Nordafrika, in den Jemen, nach Europa und über Europa bis nach Nord- und Südamerika zerstreut. Erst im letzten Jahrhundert hat das Volk wieder angefangen, sich zu sammeln. Sehen wir hier die Erfüllung von Prophetie? Möglicherweise. Steht die Endzeit bevor? Wir wissen es nicht, denn nicht einmal der Herr Jesus weiß es, wie er ausdrücklich einmal betont hat. Wir sollten aber nicht vergessen, für das Volk Gottes zu beten, denn es ist sein Augapfel, wie er mehrmals betont. Obwohl wir das Buch Jeremia nun abgeschlossen haben, bleiben wir Jeremia noch ein wenig auf den Fersen. Denn bevor wir wieder ins Neue Testament wechseln, folgen erst noch drei Sendungen zu den Klageliedern Jeremias, die ein weiteres alttestamentliches Buch bilden. Also auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe durch die Bibel.